Ganz herzlich heute Abend zu unserem letzten Abend Pro Christ 1995 in Frankenberg begrüßen. Es ist ja ein Zeichen, dass Sie jung geblieben sind, dass Sie sich jung fühlen, dass Sie heute Abend hier sind. Sonst wären Sie wahrscheinlich auf dem Oldie-Abend in Battenberg. Heute Abend geht es um das Thema Hoffnung. Und Emil Brunner, das ist ein berühmter Theologe, der hat mal gesagt, was der Sauerstoff für die Lunge, das bedeutet die Hoffnung für die menschliche Existenz. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen heute Abend, dass Sie ein Stück hoffnungsvoller hinausgehen aus dem Saal, als Sie hereingekommen sind. Der letzte Abend Pro Christ, das ist ja so eine Gelegenheit, sich bei allen zu bedanken, das möchte auch ich tun, die das hier ermöglicht haben. Stellvertretend möchte ich zunächst mal die Techniker nennen. Ich habe ja schon gesagt, von Leipzig geht es ab 19:55 Uhr das Live-Programm los. Da wird das dann 36.000 Kilometer nach dem Copernicus-Satelliten geschickt und dann kommt da wieder 36.000 Kilometer runter in unsere Satellitenschüssel. Und das haben unsere Techniker alles ermöglicht. Man kriegt ja oft nur so einen kleinen Ausschnitt mit an den Abenden, was das alles für Arbeit gekostet hat, was ihn das für Arbeit gemacht hat. Und ich denke, dafür haben sie einen kleinen Applaus verdient. Ich möchte mich auch bei allen Live-Gruppen bedanken, die hier das örtliche Vorprogramm mitgestaltet haben. Heute Abend haben wir eine Live-Gruppe aus Frankenberg. Vielen Dank, dass ihr da seid und sie singen jetzt ihr zweites Lied. Das Schöne an manchen Problemen ist, dass sie sich von selber lösen. So ein Problem hat zurzeit der Fahrer von dem Fahrzeug KBEV 349, der hat Licht angelassen. Das geht irgendwann von alleine aus. Simone Schüssler, wir haben ja jeden Abend so ein Interview und heute Abend habe ich also einer von den Sängerinnen von dieser Musikgruppe aus Frankenberg. Simone, du bist begeisterte und begeisternde Sängerin. Bist du eigentlich noch aufgeregt vor so einem Auftritt?
Das kannst du aber glauben. Ich glaube, das wird immer bleiben.
Wie bist denn du zur Musik gekommen?
Ja, als ich vor 11 Jahren meinen Mann kennengelernt habe, der war in einer Band, oder die hat schon mal Bandmusik gemacht.
Das war der E-Gitarrist.
Ja, oh ja, und da, so bin ich eigentlich zur Musik gekommen. Er hat dann mal gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte und dann haben wir das mal versucht. Ne?
Und da ist was draus geworden. Jetzt macht ihr ja ziemlich ungewöhnliche Texte oder ungewöhnlichen Bezug. Man hört selten im Radio oder im Fernsehen, was das jemand von Gott singt, über Gott Texte macht. Warum machst du das?
Ja, also Musik macht mir zum einen Spaß, es macht mir Freude und es ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man gerne Musik macht, dann das weiterzugeben, was einem wichtig ist. Und Jesus ist mir wichtig und das ist eine tolle Möglichkeit, anderen Menschen von Jesus weiterzuerzählen.
Was hat denn für dich persönlich den Ausschlag gegeben, dich mit Jesus und mit dem Glauben zu beschäftigen?
Gute Frage. Also ich denke, es hat damit angefangen, ich habe meine Eltern glauben an Gott, an Jesus Christus und sie haben uns im christlichen Glauben erzogen, also haben uns das eigentlich vorgelebt und so habe ich mich als Kind eigentlich schon für Gott, für Jesus entschieden. Es gab natürlich auch eine Zeit, wo ich dann nichts mehr von ihm wissen wollte, als ich gerade so im Jugendalter, da waren andere Dinge für mich wichtig und aber ich habe dann also wieder zurückgefunden und das also eigentlich als Kind schon. Ne?
Beruflich arbeitest du zurzeit als Mechanikermeister, Gruppenpädagogin, Krankenschwester und Managerin.
Als Hausfrau.
Und Mutter, genau.
Ja.
Füllt dich der Job aus?
Er füllt mich völlig aus.
Was ist denn für dich so in der Erziehung so die größte Herausforderung?
Also für mich die größte Herausforderung ist einfach Geduld zu haben. Geduld zu bewahren bei den Kindern, wenn sie anders reagieren, wie ich es gerne hätte. Und da einfach wirklich ruhig zu bleiben, drauf einzugehen und nicht gleich bei jedem ein bisschen auszurasten.
Wie gehst du denn mit deinen Schwächen um, mit deiner Ungeduld in Bezug oder in Verbindung mit deinem Glauben? Wie hilft er dir da?
Ja, also mir geht es eigentlich fast jeden Abend so. Ich denke, es geht wahrscheinlich vielen Müttern so. wenn sie abends im Bett liegen und dann zur Ruhe kommen, dass sie über den ganzen Tag so ein bisschen nachdenken und dann eben halt auch feststellen, wie oft man versagt hat eben halt. Und ich muss sagen, ich bete dann zu Gott, zu Jesus und ich gebe ihm das ab. Ich sage ihm, ich bin so, Herr, ich möchte anders werden. Du musst mir dabei helfen. Und er hilft. Es wird immer besser, hoffe ich.
Müsste man deine Kinder fragen, aber ich glaube das auch. Was bedeutet denn für dich Familie?
Also Familie ist für mich sehr wichtig. Das ist alles. Also.
Jetzt habt ihr im letzten Lied von der Hoffnung gesungen. Das Thema, habe ich schon gesagt, heute Abend wird Hoffnung sein, in der Predigt von Ulrich Pazani. Was bedeutet für dich die Hoffnung?
Hoffnung, die Hoffnung, dass wenn ich einmal sterben werde, dass ich bei Jesus bin und mit ihm zusammenleben werde. Das ist meine Hoffnung, die ich habe.
Jetzt möchte ich gerne einen Satz anfangen und du machst ihn dann zu Ende. Meinen Kindern wünsche ich vor allem
Frieden, Freude und dass sie mit dem Herrn leben, dass sie ihn kennenlernen und dass sie mit ihm leben.
Wenn mich jemand nach meiner Stärke fragt,
das muss er selbst herausfinden.
Wenn meine Kinder mal mit schlechten Noten nach Hause kommen sollten.
Ja, also ich.
Kannst du dir nicht vorstellen?
Ich will ihnen eigentlich eine Freundin sein. Also ich hoffe, dass ich das dann auch bin.
Und wenn deine Kinder mal deine Zeugnisse lesen?
Das ist schlecht.
Wenn es mal nicht so gut läuft, dann brauche ich vor allem
meinen Mann und Gott.
Morgens am Spiegel denke ich oft.
Ich will am liebsten wieder ins Bett gehen.
Wenn ich ein Angebot einer ganz berühmten Popgruppe bekomme,
dann ehrt mich das ungemein, aber ich glaube nicht dran.
Simone, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Interview. Und jetzt hören wir noch ein kurzes Instrumentalstück.
Jesus, du bist der Herr der Welt. Du regierst durch Überzeugung, nicht durch Gewalt. Du vergibst uns unsere Schuld und rufst zur Versöhnung auf. Dein Geist ist unter uns in diesen Tagen und er hat uns die Angst genommen. Wir danken dir für deine Liebe zu uns Menschen und den Segen, den du pro Christ 95 geschenkt hast. Herr, wir bitten dich, lass uns nun Werkzeuge deines Friedens in unserer zerstrittenen Welt sein. Glaubenszeugen gegen Resignation und Gleichgültigkeit. Herr, hier sind wir, sende uns. Amen.
Letzten Sonntagabend, da dachte ich, meine Güte, bei diesem strahlenden Wetter, wie man es eigentlich nur in Meran erwartet, so hatten wir es hier in Leipzig, da kommt doch keiner. Die sind doch alle spazieren und genießen diesen wunderbaren Frühling. Heute, als den ganzen Tag geregnet hat und gestürmt, da habe ich gedacht, heute geht doch keiner aus dem Haus. Wer geht heute schon freiwillig aus dem Haus? Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Und dann dachte ich, wir haben ja auch wirklich hier nicht nur eine Botschaft zu bereden, die für schönes Wetter da ist. Wenn sich das nicht bei Wind und Sturm bewährt, dann taucht's ja eh nichts. Also ist der Zusammenhang auch okay, wenn es ein bisschen Eisheilige gibt und stürmt. Ich hoffe nur, dass die Zelte, manche sind ja in so Zelten da mit dem Bild, dass die Zelte nicht wegfliegen. Halten Sie gut fest, unten immer einen Fuß auf die Heringe stellen. Und wenn Sie schon wegfliegen, nehmen Sie wenigstens die Leinwand und den Receiver und den Projektor mit. Die Hoffnung macht uns Beine. Ist es eigentlich wahr? Nicht viel häufiger so, dass die Drohung uns Beine macht. Man hat das so als Redeweise. Soll ich dir Beine machen oder ich werde dir Beine machen? Das ist doch eher eine Drohung. Wenn einer Angst kriegt, dann macht er sich auf endlich. Ist ja auch begründet. Die Experten reden davon, dass wir auf eine Klimakatastrophe zugehen. Man kann, wer die Zeitung auf der ersten und zweiten Seite auch liest und nicht nur die Comics, der kriegt auch mit, dass wir das Armutsproblem Nord und Süd überhaupt nicht geregelt kriegen. Dass weltweit die Probleme größer werden. Und dann dachten wir, mit dem Ost-West-Konflikt hätten wir nun endlich einen Krisen, eine Kriegsgefahr gebannt. Denkste, da brechen vor unserer Haustür Kriege auf, die überhaupt nicht kontrollierbar zu sein scheinen und wo kein Mensch genau weiß, wann sie nicht wie ein Flächenbrand sich ausbreiten. Und viele geht das gar nichts an, die kümmert es gar nicht, die gucken auf ihr kleines privates Glück und lassen die Welt zum Teufel gehen. Und da denken manche verantwortliche Menschen, es müsste vielleicht doch mehr Angst vor den realen Gefahren geben, eine Angst, die uns Beine macht. Auf der anderen Seite denke ich, Angst ist doch eigentlich ein schlechter Ratgeber. Angst bewirkt in der Regel zwei Dinge, entweder oder. Sie treibt einen in Panik und Sie wissen ja, wie das ist in der Panik. Da wollen alle das Richtige. Sie wollen raus aus dem brennenden Haus. Sie wollen ihr Leben retten und dabei trampeln sie sich tot. In bester Absicht. Oder die Angst lähmt einen. So dass man wie das Kaninchen auf die Schlange starrt. Und unfähig ist, überhaupt einen Schritt zu tun und vernünftige Handgriffe zu tun, geschweige denn mit kühlem Kopf nachzudenken, was denn jetzt erstens, zweitens, drittens dran wäre, um die Probleme zu lösen. Also, ich bin da skeptisch. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also doch, die Hoffnung macht Beine. Die Bibel erzählt uns die Geschichte von zwei Männern und ihrer Riesenenttäuschung. Sie hatten 3 Jahre ihres Lebens dran gesetzt. Sie waren Jesus begegnet, sie hatten ihn reden hören und sie hatten bei ihm gespürt, dass das, was er sagte und was er tate, total zusammenpasste. Und nicht nur das, sondern das, was er sagte, hatte Kraft. Eine heilende, eine aufrichtende, eine schöpferische Kraft. Sie spürten, hier ist Gott uns begegnet. Und deshalb haben sie was ganz Praktisches gemacht. Sie haben gesagt, wir möchten unseren Alltag an diesem Jesus orientieren. Sie sind mit ihm gegangen, hinter ihm her, ihm nachgefolgt. Sie haben wunderbare Erfahrungen gemacht. Es ging durch Höhen und Tiefen. Sie haben gestaunt. Es waren unbequeme Dinge, die gesagt wurden. Es wurden helfende Dinge. Er hat Hungrige gespeist. Er hat Menschen, die keiner mehr beachtet hat, aufgerichtet. Aber dann zum Schluss konnte er sich nicht durchsetzen. Er geriet richtig unter die Räder. Und sie haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir dachten, er wäre die Lösung, er wäre die Schlüsselfigur. Aber er konnte sich nicht durchsetzen. Die Gewalthaber machten einen kurzen Prozess mit ihm. Das Recht wurde gebeugt, er wurde verhaftet, er wurde gefoltert und dann haben sie ihn brutal an, wie die Römer das damals mit vielen gemacht haben, die sie nicht nur umbringen wollten, sondern auch schänden, öffentlich beleidigen, im Sterben noch, haben sie ihn an 2 grob gezimmerte Balken genagelt und haben ihn dort ersticken und verbluten lassen. Und bis zum letzten Augenblick haben diese beiden jungen Männer mit vielen anderen gehofft, er würde es ihnen noch zeigen. Er würde sich durchsetzen. Und es würde sich zeigen, dass diese Kraft der Gerechtigkeit, diese Kraft der Liebe und Barmherzigkeit doch stärker ist als die unverschämte Brutalität, Grausamkeit dieser Welt. Aber sie haben alle Hoffnungen im wörtlichen Sinne durchkreuzt. Als Jesus starb an diesem Kreuz, starben die Hoffnungen dieser, unter anderem auch dieser beiden jungen Männer. Da tauchten sie unter in der Altstadt von Jerusalem, damit die Polizei nicht, es war doch klar, sie waren doch die Nächsten dran, die Sympathisanten dieses Jesus, dass die Polizei sie nicht kaschte. Und am übernächsten Tag, da haben sie eine Fliege gemacht, da haben sie sich auf die Socken gemacht, haben gesagt, hier müssen wir raus aus diesem Hexenkessel. Morgens waren Frauen aus dem Freundeskreis gekommen, die waren am Friedhof gewesen, wo sie Jesus begraben hatten, hatten gesagt, das Grab ist leer und Jesus lebt. Und da hatten die die Hände auf die Ohren gehalten und gesagt, jetzt fangen sie an zu spinnen, jetzt drehen sie durch, jetzt muss man hier verschwinden aus diesem Hexenkessel. Und dann taten sie, was man so tut, ein bisschen Distanz. Sie hatten Bekannte in einem Dorf, 2 Stunden Fußweg weg und sagen, irgendwelche handfeste Arbeit müsste man jetzt anfassen, sodass man wieder zu Verstand kommt, wieder irgendwie mal frische Luft rein ins Hirn und mal die Realitäten wieder sehen. Sie waren total frustriert und unterwegs auf diesem Weg, und konnte ja damals nur zu Fuß gehen, unterwegs reden sie, so wie das Psychologen auch empfehlen würden, nicht wahr? Mal raus muss das Ganze. Die ganzen alten Geschichten, weißt du noch, Mensch, wie konnten wir damals nur? Und das war doch, als Jesus da die... All das erzählen sie nochmal, und sie sind total drin in dieser Geschichte, sodass sie gar nicht merken, dass schon seit einiger Zeit ein Dritter mit ihnen läuft. Sie kennen ihn nicht, und der mischt sich plötzlich ein und sagt, wovon redet ihr? Da heißt es in der Bibel, diese Geschichte können Sie im Neuen Testament nachlesen, in Lukas Evangelium Kapitel 24. Da heißt es in der Bibel, als er das fragte, wovon redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Es war wirklich körperlich. Die ganze Enttäuschung, die ganze Traurigkeit ihrer kaputten Hoffnung, die ging wie Blei in ihre Beine und nagelte sie fest auf dem Fleck. Die gucken ihn mit großen Augen an und sagen, bist du eigentlich hier der Einzige, der hier rumläuft, der nicht weiß, was hier gelaufen ist? Was denn, sagt er? Ja, das mit Jesus. Wir dachten, er hätte die Lösung. Wir dachten, er wäre die Schlüsselfigur. Er würde Israel in die Freiheit und Gerechtigkeit führen. Er würde die Probleme, die uns drücken, lösen. Aber die Regierung hat ihn hingerichtet. Sie haben ihn in den Prozess gemacht. Ja, ja, sagt der andere, und heute Morgen kommen noch die Ammenmärchen da auf. Er wird sein auferstanden, da sind wir gegangen. Da guckt sie der Dritte an, die Bibel sagt uns, der auferstandene Jesus bei diesen beiden verzweifelten, hoffnungslosen Männern. Sie erkannten ihn nicht. Das heißt, ihre Augen waren irgendwie gehalten, sie konnten ihn nicht erkennen. Und plötzlich wird dieser unbekannte Dritte, der wird drastisch, unhöflich und grob. So wie man das von Jesus ja nicht erwartet. Der muss ja immer so nach dem allgemeinen Vorbild so ganz süß, ein bisschen süß und lieb sein. Lesen Sie mal den Originalton in der Bibel. Da staunen Sie, dass Jesus manchmal Tacheles geredet hat in einem Stil, das würde kein Pfarrer auf der Kanzel wagen auszusprechen. Er sagt, ihr Dummköpfe mit harten, verhärteten Herzen. Kapiert ihr nicht, was in der ganzen Geschichte Gott durch die Propheten gesagt hat? Warum schenkt ihr dem kein Vertrauen? Musste nicht der Christus, das ist eine Bezeichnung für die Schlüsselfigur Gottes, mit der er die Probleme der Welt lösen will, der Beauftragte Gottes, musste nicht der Christus dies erleiden und so zu seiner Herrlichkeit eingehen, so zum Erfolg, so zum Sieg kommen? Und dann heißt es, er fing an bei Mose und den Propheten. Das heißt, er macht oft zu Fuß mit ihnen so einen Bibelkurs. Er spricht mit ihnen das ganze, den Teil der Bibel durch, den wir heute das Alte Testament lesen, und sagt, habt ihr das denn nicht gesehen? Das ist doch immer schon die Linie in der Geschichte Gottes mit der Welt gewesen. Er hat geredet, er hat sich klein gemacht, er ist runtergekommen, der allmächtige Gott, und beugt sich unter die Lasten, die uns erdrücken. Er geht runter, er geht ins Leiden. So ist dieser Christus, so ist die Schlüsselfigur Gottes doch angetreten, unter die Lasten zu gehen, um sie anzuheben, um sie wegzutragen, damit sie uns nicht mehr kaputt machen können. Und so ist er zum Ziel gekommen. Musste das nicht so sein? Gibt es hier nicht eine zwingende, von Gott her zwingende Notwendigkeit? Und so redet er mit ihnen und erklärt ihnen das. Ich kann das ja jetzt gar nicht nachvollziehen, es wird auch in dieser Geschichte nur zusammenfassend so erwähnt. Ein Bibelkurs von Jesus selber auf eine faszinierende Weise. Ich finde das toll an dieser Geschichte, ich will das mal sagen, das ist ja die Chance dieses Abends. Die beiden kennen den gar nicht. Sie haben Zweifel, sie sind enttäuscht, Jesus war ein Flop. Und wir haben 3 Jahre vergeblich investiert. Sind verblödet worden, waren so eine Nase rumgeführt, sie sind so richtig sauer, aggressiv, natürlich auch gegen Jesus. Und der ist schon unerkannt mit unterwegs. Ich denke mir, das ist das Geheimnis dieses Abends, dass der lebendige, auferstandene Jesus schon mit uns unterwegs ist. Sie sind mit ihren Zweifeln hergekommen, mit ihren Fragen, wie am Frust vielleicht. Ach, sagt ihr mit eurem Jesus. Der fromme Kram, ob der es bringt. Gut, dass man so sein kann. Und dass Jesus schon dabei ist. Und dass er das alles mit anhört. Und dass er dann anfängt, sich einzumischen. Fragen zu stellen, die es noch deutlicher rauskitzeln, was an Frust, an Zweifel, an Not, an Unverständnis in uns ist. Und dann mischt er sich ein, indem er Wegweisung gibt. Musste nicht die Schlüsselfigur Gottes, dieser Christus, diesen Weg durch Leiden und Sterben gehen? Der allmächtige Gott beugt sich unter die Last unserer Schuld. Unter das, was wir zerbrochen haben, den Bruch, den wir gebaut haben. Das, was wir einander zumuten und uns selber zumuten. Trägt es. Nimmt es mit in sein Grab, damit wir frei werden können. War später Nachmittag. Israel wird so etwa um 7 Uhr, es wird relativ schnell dunkel. Sie haben inzwischen das Dorf Emmaus erreicht, das Zieldorf der beiden Wanderer. Und Jesus, der Unerkannte, grüßt und will weitergehen, als er merkt, dass die dort zu Hause sind. Und dann sagen die, ach du, bleib doch bei uns. Es ist doch schon fast Abend und damals gab es noch keine Straßenbeleuchtung und die Nacht war dunkel und im Wald da sind die Räuber und so, nicht? Und da das ist alles ganz gefährlich und im Orient, das sollten Sie mal erleben. Im Orient ist die Gastfreundschaft heilig. Davon könnten wir uns in Deutschland eine Schnitte abschneiden. Und dann sagen Sie, komm, bleib doch hier. Er ziert sich erst ein bisschen, bleib bei uns über Nacht. Es will Abend werden. Und schließlich lässt er sich darauf ein und bleibt bei ihnen. Sie gehen in das Haus, wird gar nicht näher beschrieben, die Bibel ist da sehr knapp. Es wird zu Abend gegessen, vermutlich wie das immer in so einfachen ländlichen Häusern war, eine Bastmatte auf der Erde, man sitzt dort so im Schneidersitz davor, es gibt etwas Joghurt, etwas Brot, das isst man im Orient, die haben so schöne Brotfladen, nicht wahr, so, die man beim Döner kriegen kann, das ist doch herrlich, viel praktischer eigentlich als so Schnitten, diese Brotfladen halbiert man und dann füllt man die mit allen Kostbarkeiten dieser Welt, was die Kiefer halten können und dann rein geht's, nicht? So was war das da. Da lagen so ein paar Brotfladen und dann so eine Art Joghurt, Dickmilch oder sowas aß man dann dazu auf dem Land. Und dann passiert's. Die 3 sitzen dort und Jesus greift nach einem dieser Brote, hält es in der Hand und spricht das Segensgebet darüber. Wie es der Hausvater in jüdischen Häusern zu tun pflegt. Ein Dankgebet und ein Segensgebet. Und dann zerbricht er diesen Brotfladen und reicht die Teile den beiden. Er ist doch der Gast. Was er aber tut, ist die Rolle des Gastgebers, des Hausvaters. Und da heißt es in der Bibel, in dem Augenblick fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Die Augen wurden ihnen geöffnet und sie erkennen ihn, Jesus. Das hat er 3 Jahre lang in ihrer Lebensgemeinschaft getan. Das war sozusagen die Demonstration. Jesus hat viel mehr die Liebe Gottes gelebt, demonstriert, als er sie nur mit Worten gesagt hat. Und wenn er als der Gastgeber das Brot austeilte, bis hin zu dem letzten Abend vor seiner Hinrichtung, als er dem nochmal eine ganz besondere Bedeutung gab, da hat er nämlich gesagt, als er ihnen das Brot reichte, hat er ihnen gesagt, das ist mein Leib, das bin ich, ich gebe mich euch, ich bin das Brot des Lebens, das ist die Nahrung, die eurem Leben Ewigkeit gibt, Hoffnung gibt, Liebe in euer Leben hineingibt. In dem Augenblick, als er das tut, wie er es so oft getan hat, da gehen ihnen die Augen auf und sie kapieren, Jesus lebt. In diesem Augenblick tritt der auferstandene Jesus in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes zurück. Ich bitte Sie zu bedenken, alles, was sichtbar ist, stirbt. Alles, was vergänglich ist, das können wir sehen mit unseren leiblichen Augen. Gott, der Schöpfer, ist nicht vergänglich. Er ist nicht eingesperrt in diese Todeszelle der Vergänglichkeit und also auch nicht in das Gefängnis der Sichtbarkeit. Deshalb können unsere natürlichen Sinnesorgane seine Wirklichkeit nicht erfassen. Unsere Instrumente sind zu klein dafür. Seine Wirklichkeit umgibt uns. Übersteigt das Universum und durchdringt jedes Molekül. Aber unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist dieser Wirklichkeit nicht gewachsen. Und der Auferstandene, den hat Gott hinein verwandelt in diese Wirklichkeit des Schöpfers. Und in die Unsichtbarkeit tritt er zurück. Sie sehen ihn nicht mehr. Sie gucken sich an und dann heißt es, sagt der eine zum anderen, du, das war doch wie Feuer unterwegs, als er mit uns auf dem Weg sprachte und uns die Bibel öffnete und erklärte. Es hat gebrannt in uns. Was hat er gemeint? War das das Feuer der Hoffnung, das in der Asche der Resignation angezündet war? Oder war es auch das, was brannte, was wehtut, wenn die Wahrheit in ein Leben hineinkommt und plötzlich Dinge anrührt, die nicht in Ordnung sind? Es brannte, sagt sie. Sie merkten jedenfalls, da war eine Wirklichkeit, die war viel mehr als menschliches Wort, das sie hörten. Vielleicht ist es ihnen so gegangen. In diesen Tagen, über Tage, beim Nachdenken, beim Gespräch, beim Hören an den Abenden auf die Lieder, das, was wir versuchten zu sagen, weil das immer wieder so passiert. Jesus hat das versprochen, dass er menschliche Worte benutzt, um sie zu seinen Worten zu machen und in die Gewissen von Menschen so hineinzugeben, dass plötzlich die Menschen spüren, da brennt etwas. Das ist nicht Pazani, das ist nicht Toss, das ist nicht wer auch immer da so spricht. Es geht jetzt um mehr. Gott redet mich an, er zündet ein Feuer an, ein Feuer der Hoffnung. Und das beunruhigt, das schmerzt an einigen Punkten, wo man denkt, da berührt es Dinge, die will es verbrennen, weil die eigentlich nicht zu Gott passen und zu einem gelingenden Leben auch nicht passen. Und wenn Feuer reinkommt, da verbrennt man sich auch dran. Das ist nicht nur wohlig warm, brannte nicht unser Herz. Hatten sie es nicht erklären können. Vielleicht ist das ihre Situation. Eine Unruhe in ihnen, eine Spannung, eine Unsicherheit in ihnen, die sie sich nicht erklären konnten. Das war so. Sie wussten nicht, wie sie das einordnen sollten. Diese Erfahrung war ihnen neu. Im Rückblick sehen sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns unterwegs auf dem Weg des Zweifels redete. Und dann heißt es, sie springen auf. Sofort standen sie auf und gehen zurück nach Jerusalem. Ich möchte so in der Vorstellung diese beiden Männer festhalten und sagen, stopp mal, lasst euch, was ist denn nun los? Vorhin habt ihr diesem Begleiter noch gesagt, es wird jetzt Abend und jetzt bleibt doch bei uns und die Nacht ist gefährlich und jetzt rennt ihr durch die gleiche Dunkelheit? Heute Mittag seid ihr aus Jerusalem weggelaufen, weil es eine Problemstadt war, ein Häckselkessel, eine Stadt der großen Not, so wie unsere Städte ja heute die Ballungszentren der Not und Zerrissenheit geworden sind. Was ist denn anders geworden? Jetzt rennt er genau durch die Nacht und genau rein in diese Problemstadt? Was ist denn das? Was ist anders geworden? Ist die Gefahr nicht mehr in Jerusalem? Sind die Probleme nicht mehr in der Nacht? Doch, doch, sagen sie. Eins ist anders. Die Welt hat einen neuen Mittelpunkt. Jesus ist auferstanden. Dem Tod ist das Genick gebrochen. Die Wirklichkeit wird jetzt nicht mehr von den Nöten, Dunkelheiten und Problemen her vor allen Dingen bestimmt, sondern vor allen Dingen wird sie bestimmt von dem auferstandenen Jesus, der den Tod besiegt hat. Und wir müssen zurück genau dahin, genau da, wo es brennt, wo die Probleme am dicksten sind. Da müssen wir hin und müssen es sagen, Jesus lebt. Es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Durchbruch durch die Todesmauer. Wir müssen es mit ihnen teilen. Man kann nicht stumm bleiben, wenn man das erlebt hat. Religion kann man vielleicht für sich im Herzen halten. Das ist ja auch Privatsache. Aber wer dem auferstandenen Jesus begegnet ist, wer den Durchbruch durch die Todesmauer erlebt hat, der kann es nicht für sich halten. Das ist eine Lösung, die muss mitgeteilt werden. Also rennen Sie los in die Stadt. Sie haben genau das erlebt, was Jesus Ihnen gesagt hatte. In der Welt habt ihr Angst, hat er Ihnen gesagt. Nicht lange vor seinem Sterben, vor seiner Hinrichtung. Realistisch, wenn Ihnen irgendjemand sagt, mit Jesus gäbe es keine Angst, der lügt. Wer uns angstfreie Wirklichkeit versteht, der will uns betrügen. Solange es Probleme und Engpässe gibt, gibt es, wenn wir gesund reagieren, auch das Gefühl der Enge, der Angst. Das ist wie ein Alarmsystem. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, so wie die Welt ist, gibt es das. Aber seid mutig. Ich habe die Welt besiegt. Es gibt Grund gegen die Angst. Es gibt Grund zum Standhalten, anstatt zu flüchten. Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und genau das erleben Sie hier. Dann sehen Sie, das brauchen wir heute. Das brauchen wir heute. Wir brauchen keine Traumtänzer. Wir brauchen Hoffnungsläufer. Wir brauchen nicht Lähmung und Untätigkeit aus Frust, sondern wir brauchen Hoffnungsarbeiter, die aus der Begegnung mit dem Auferstandenen, aus der Erfahrung, er lebt. Er hat den Tod besiegt. Und seine Liebe gilt, aus dieser Erfahrung so viel Kraft gewinnen, so viel Mut gegen die Not gewinnen, dass sie die kleinen, nötigen Schritte gehen. Diese Bruchstücke, die wir mit unserem Leben nur tun können, mutig und zuversichtlich anpassen, die nicht mehr sagen, alles oder nichts, wenn ich dann die ganze Welt nicht retten kann, habe ich gar keine Lust, überhaupt irgendjemandem zu helfen. Rette sich, wer kann. Das ist so die normale Haltung der Verzweiflung. Aber das Bruchstückhafte, das teilweise mit ganzer Leidenschaft zu tun, in der Familie, in der Schule, im Studium, im Berufsleben, in der Gemeinde, zu der wir durch Jesus dann gehören, wenn wir ihm folgen. Die Arbeit, das Kümmern um den Nächsten im sozialen Bereich, die Gespräche, den Gaben entsprechend, die technische Arbeit, die organisatorische Arbeit. Ich bin so beeindruckt hier bei ProChrist, wie viele so verschiedene Begabungen. Da sind die Techniker, die ich bewundere, und Organisatoren, und viele sind im Hintergrund, die viele sorgfältige Dienste tun und dazu hochbegabt sind. Und nur dadurch, dass sich das so zusammenfügt, dass jeder hoffnungsstark und mit Leidenschaft und Liebe sein Bruchteil, sein Puzzle tut, wird ein wunderbares Bild daraus. Das ist Hoffnungsarbeit. Wir brauchen das, Leute, die dicken Bretter bohren, die Kraft haben, der Zähigkeit der Hoffnung, auch der Elastizität, wo es nicht sofort spröde bricht, wenn der Druck draufkommt. Den Willen Gottes zu tun, zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was soll ich tun in dieser Welt nach deinem Willen?
Hier bei den Leipzigern muss ich es ja nicht tun, Sie kennen das ja alle, vermute ich. Aber die, die nicht aus Leipzig kommen und an den Übertragungsorten, Sie würde ich jetzt gerne mal mitnehmen an eine für mich wahnsinnig faszinierende Stelle hier in Leipzig. Mitten im Verkehrsstrom steht hier in Leipzig im Ortsteil Konnewitz, der immer viel Schlagzeilen macht, auch in diesen Tagen gerade wieder, das Konnewitzer Kreuz. Eine Grenzmarkierung aus dem Jahre 1536. Jetzt hat man da eine erneuerte Fassung hingestellt, das Original wird gerade restauriert und an diesem Konnewitzer Kreuz, hier sehen Sie es, sehen Sie den gekreuzigten Christus und darunter einen Totenkopf und das Stundenglas, also den Tod dargestellt, da sehen Sie. Und daneben das Stadtwappen von Leipzig. Das ist die Botschaft. Jesus, der Gekreuzigte, die Liebe Gottes in Person. Und er hat unsere Schuld getragen und er hat in der Auferstehung den Tod besiegt. Und deshalb gilt diese Botschaft einer ganzen Stadt. Eine wunderbare Botschaft. Ein Stadtwappen zu Füßen des Gekreuzigten. Wie eine Predigt, die dort mitten im Verkehr steht, der dort strömt, mitten in diesem Stadtteil, der nicht wenige Probleme hat und der nicht selten in Leipziger Zeitungen vorkommt. Und so gibt es in all den Städten, in denen wir leben, ja solche Plätze, wo der Verkehr tost und wo sich die Probleme ballen. Und mittendrin der gekreuzigte Jesus. Hier in einem Bild, symbolisch dargestellt, aber in der Realität, da ist er genau. Da gehört er hin mit seiner Liebe, die er uns erklärt. Und mit einer Liebe, die so stark ist, dass sie halten kann, weil Gott ihn aus dem Tode auferweckt hat. Und deshalb steht die Einladung. Einladung an diese ganze Stadt Leipzig mit ihrer 500.000 Menschen. Diese aufstrebende, dynamische Stadt. Leipzig kommt, heißt das Motto. Leipzig wird kommen, wenn es zum Kreuz dieses Jesus kommt. Weil er der Einzige ist, der kommt. Alle gehen. Alle Großen, alle Schönen, alle Wichtigen werden vergehen. Der Einzige, der kommt, ist der auferstandene Herr. Und nur der kommt. Und nur der hat Zukunft, der in seiner Spur ist. So steht er bis heute mitten in unseren Verkehrsströmen, in unseren wichtigen und wichtigtuerischen Plätzen und breitet die Arme aus und lädt ein. Und der Tod unter seinen Füßen, er kann uns nichts mehr haben. Letzten Endes, Jesus hat die Macht und schafft den Freiraum. Und er wartet darauf, dass wir diese Einladung annehmen. Wir haben in dieser Pro-Christ-Woche nur eins gewollt, dass Menschen hören und verstehen, dass Gott sie will. Gott will alle. Und niemand geht für ihn in der großen Menge der Menschen unter. Sie dürfen gewiss sein. Die 100.000 Menschen, die jetzt versammelt sind in all den Pro-Christ-Orten. Für Gott ist jeder besonders geliebt, beachtet, liebevoll im Blick. Er möchte, dass seine Liebe ankommt und die Kraft der Auferstehung Freiheit schafft, auf die Füße bringt. So wie diese beiden Männer. Und sie standen auf und gingen in der Kraft dieser neuen Hoffnung aus der Auferstehung nach Jerusalem zurück. Durch die Nacht. Das war kein Urlaubsspaziergang. Das war kein Sommerwetter wie im Bilderbuch. Es war eine gefährliche Nacht und es war eine gefährliche Stadt. Und eine Hoffnung und ein Mut, der Beine macht. Gerade dorthin. Ich möchte auch heute Abend, am Ende dieses Abends, wieder diese Einladung konkret werden lassen. Ich glaube, dass an diesem Abend der auferstandene Jesus Menschen in ihrem Gewissen anrühren will. Und dass sie spüren werden, brannte es nicht in unserem Herzen? als er mit uns redete auf dem Weg? Und ich möchte Sie bitten, geben Sie Antwort. Geben Sie Antwort, wie die beiden damals. Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr. Aber vielleicht sagen Sie, meine Güte, aber muss das denn mit diesem Kreuz sein? Was ist das für eine furchtbare Sache? Warum kommen wir nicht mit Gott einfach so aus? Brauchen wir dieses Kreuz da? Ihr Christen seid komische Leute. Lassen Sie mich mal ein Beispiel, ein sehr persönliches bringen. Wir wohnen ja in Kassel. Und in Kassel wohnen wir also an einer großen Straße und ganz dicht bei einer großen Ampelkreuzung. Das ist weiter nicht schlimm, wir wohnen da wunderschön. Besonderheit ist, dass auf der anderen Seite der großen Hauptstraße ist die Hauptfeuerwache. Und immer wenn es irgendwo in Kassel brennt oder sonst was los ist, rücken die aus. Nicht? Mal mit weniger, mal mit mehr Löschzügen und Rettungswagen. Und da interessanterweise immer die Ampel auf Rot ist, schalten die alles, was sie an Martinshörnern, Sirenen und Blaulicht haben, ein. Und es ist ein Riesenlärm, wenn es drauf ankommt, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und dann entweder liegt man im Bett und versucht gerade einzuschlafen, oder man sitzt auf der Couch und genießt gerade die Ruhe. Und dann schrickt man hoch, weil das ist natürlich, ich meine, ein Konzert im Gewandhaus ist was anderes, ehrlich gesagt, nicht? Als wenn da die Feuerwehrsirenen heulen. Und dann springt man auf und guckt raus und sagt, guck dir das an, 5 solcher Wagen, Rettungswagen. Da muss was Schlimmes passiert sein. Wir haben es nicht gesehen, was passiert ist. Wir haben es nicht wahrgenommen. Wir sind nicht erschrocken dadurch, dass wir den Unfall gesehen hätten oder dass da ein Mensch wäre verletzt oder in Gefahr wäre oder es brennt. Das hat uns überhaupt nicht, das ist so fern weg, das haben wir gar nicht wahrgenommen. Die Rettungsaktion, die ein bisschen schrill mit Blaulicht und Sirenen daherkommt, die hat uns aufgeschreckt. Nicht angenehm. Die hat uns nicht gefallen. Aber sie hat uns aufmerksam gemacht darauf, da ist irgendetwas Schlimmes passiert. Und dann weiß ich auch, dass zwischen Feuerwehrwagen und dem ganzen Gekreische und dem, was am Kreuz passiert, ein Unterschied ist. Aber lassen Sie mich mal, ich bin ein schlichter Mensch und ich habe mir das daran klar gemacht. Und weil ich das so erleide, wie wir das in unserer Familie immer wieder durchmachen, ist mir das zu einer ständigen Predigt geworden. Ich konnte nämlich mit dem Kreuz auch nichts anfangen. Und habe ich gedacht, was ist das für eine schrille Aktion? Was ist das für ein grauenhaftes? Das ist dagegen jeden Geschmack. Gibt's denn nichts Schöneres? Kein Wunder, dass die Leute sich abwenden davon und irgendwas anderes suchen. Es gibt so viel ästhetische, schöne Angebote. Und dann wird mir deutlich, wenn Gott eine solche Rettungsaktion startet, wie schlimm muss es um mich stehen? Habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte immer, Fehler haben wir alle und ich meine, gut, so schlimm wird es auch nicht sein. Irgendwie werden wir schon zurechtkommen. Und dann das Kreuz. Dieses Grauenhafte, dass Gott sagt, anders geht's nicht, ich krieg dich nicht mehr in Ordnung anders. Ein bisschen Reparatur reicht nicht mehr, ein bisschen Moralpredigen bringt's auch nicht. Ein bisschen bemühe dich mal und versuch's mal gemeinsam, das bringt's nicht mehr. Du hast deinen Laden zu Schrott gefahren, du bist so falsch gefahren, du hast es zerbrochen, was zwischen Gott und dir an Beziehung sein sollte und zu den anderen Menschen. Dass Gott sagt, nur noch eine Neuschöpfung deines Lebens kann helfen. Nur noch eine Neuschöpfung. Wir begraben, wir richten das Alte hin, mit Christus gekreuzigt und wir begraben es mit Jesus, wenn du es willst. Wenn du das annimmst, sagt er, dass ich das für dich tue, dass ich deinen Tod sterbe, dass ich dein Urteil trage. Wenn du das annimmst, dann nehme ich dein verfuschtes Leben in Selbstgerechtigkeit, in Arroganz oder in Lüge, in Ehebruch, verfuschtes Leben und zieh es mir an und wir begraben es in dem Grab von Jesus und dann darfst du auferstehen mit einem neuen Leben, das richtig ist vor Gott, gerecht ist vor Gott. Es geht nicht anders, sagt er. So wie die Dinge stehen, brauche ich diese Aktion der Liebe, sonst kann dir nicht geholfen werden. Ja, deshalb steht der gekreuzigte Jesus. Mensch gewordene Liebe Gottes vor uns und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Kehr um. Komm, lass dich rufen. Dieses Kreuz, aber wir verehren keinen Toten von anno damals. Verehren sein Erbe und verwalten es in Form des Christentums. Wenn wir beten zu Jesus, sind wir auch keine Spiritisten, die Totenbeschwörung betreiben. Gott hat ihn bestätigt. Sie fragen mich, woher weißt du das eigentlich, dass das mit diesem Kreuz diese enorme Bedeutung hat? Ist das deine Deutung, dann ist sie doch unmaßgeblich. Was dieser oder jener meint oder denkt darüber, ist, mag interessant sein, aber das ist doch nicht gültig für uns und verbindlich. Nein, nein, darauf kommt's nicht an. Gott selbst hat am Ostermorgen bestätigt, was an diesem Kreuz geschehen ist. Er hat Jesus auferweckt. Er hat gesagt, der ist es. Ihr dachtet, das wäre alles durchkreuzt? Das ist meine Krafttat, mit der ich euer altes Leben durchkreuze, damit ihr neu anfangen dürft. Es gilt, sagt er, es gilt, auferstanden. Und dieses Kreuz wird in der Auferstehung auch zur Tür nach vorne. Nach hinten kriegen wir den Rücken frei, weil die Schuld vergeben wird. Jesus trägt sie für uns. Und nach vorne stößt er die Tür in die Zukunft auf. Er ist der Erste, der den Tod grundsätzlich überwindet. Und deshalb beginnt mit ihm sozusagen der große Prozess, der am Ende der Geschichte mit allen Menschen passieren wird. Er wird sie aus den Gräbern rufen, auferwecken in Gottes Wirklichkeit. Und wir alle werden vor Gott stehen als dem Richter. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Wir werden dann nicht mehr diskutieren, wer der Herr ist. Wir werden dann nicht mehr darüber reden, ob es Sinn macht und Nutzen bringt, an Gott zu glauben oder nicht. Wir werden sehen, er ist der Herr und alle Knie werden sich vor ihm beugen und alle Münder werden bekennen, Jesus ist Herr. Er wird unser Leben richten und beurteilen. Und nach seinen Maßstäben, die wir kennen aus der Heiligen Schrift, nach seinen heiligen Geboten, nach dem Maßstab seiner Liebe, wird er unser Leben richten. Und Jesus sagt unmissverständlich, dass es einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte gibt. Es gibt ein Getrenntsein von Gott in Ewigkeit. Es gibt eine Verdammnis. Das ist nichts anderes als das, wir dann leben müssen, was wir ja leben wollten, ohne Gott sein. Das wollen wir doch. Ungestört tun, was wir wollen. Selber die Melodien schreiben, nach denen wir geigen. Das ist die Hölle. Die Hölle ist, Gott zieht die Hand ab und schweigt. Und wir müssen in Ewigkeit ohne Gott leben. Die Hölle beginnt hier. Überall da, wo Menschen nicht nach Gott fragen und wo Gott schweigt und die Hand abzieht, wir einander ausgeliefert sind, da beginnt die Hölle. Und die Hölle hat durch das Gericht Gottes hinweg eine Dimension in die Ewigkeit. Ich wähle mir das auch nicht, ich mag das von mir aus auch nicht sagen, aber es ist die Wahrheit, die Jesus gesagt hat. Und ich bin nicht hergekommen, um ihren Applaus einzuheimsen und ihnen nur nach dem Munde zu reden. Es macht nur Sinn, dass wir unser Leben an der Wahrheit orientieren, die Gott ist. Und dann finde ich auch noch, das ist irgendwie noch eine Würde, dass Gott uns wirklich ernst nimmt und uns verantwortlich macht. In dieser Gesellschaft nimmt einen ja keiner mehr ernst. Keiner ist es gewesen. Jeder schiebt dem anderen die Verantwortung in die Socken. Es ist immer ein Kreisverkehr, als wären wir alle unzurechnungsfähig. Und wir merken gar nicht, dass wir damit die letzte Menschenwürde verlieren. Gott gibt uns die Würde. Wir sollen Antwort geben. Er hat uns angesprochen, er hat uns sein Leben gegeben, einen Auftrag gegeben, seine Liebe gegeben, den Gekreuzigten geschenkt und er bittet um Antwort. Wir sind keine Marionetten, wir sind Partner, wir dürfen Antwort geben und wenn er uns anredet, können wir Antwort geben. Selbst wenn wir sonst tot und stumm sind und zu nichts mehr fähig, er schafft es, dass wir Antwort geben können. Und dann ist das auch unsere Verantwortung. Jesus wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen, wird die Welt verwandeln. Wir können uns das ja nicht vorstellen. Die Bibel sagt, dann wird keine Krankheit und Leid und Geschrei mehr sein. Er wird abwischen alle Tränen. Wie viele Tränen sind in dieser Woche geweint worden? Auch bei Pro Christ. Meine Gedanken gehen noch einmal nach Lippstadt. Wie viele Tränen sind geweint worden, auch bei uns, hier. Er wird kommen und wird abwischen alle Tränen am Ende der Vollendung der Geschichte. Und dann wird kein Unrecht mehr sein, keine Ungerechtigkeit mehr. Gottes neue Schöpfung. Und ewiges Leben heißt, in einer ungestörten und nicht mehr zerstörbaren Gemeinschaft mit Jesus leben. Ewiges Leben beginnt jetzt, hier. In dem Augenblick, wo ein Mensch sich öffnet und sagt, Jesus, ich habe deine Einladung gehört. Ich will dir folgen. Vertrauen fasst, eine Verbindung zu Jesus eingeht, hat dir ewiges Leben. Weil Jesus auferstanden ist, die Qualität, die Lebensqualität der Ewigkeit, der Schöpferkraft Gottes, der todesüberwindenden Schöpferkraft ist in Jesus. Ich bin ganz zerbrechlich. Ich bin von Krisen und Krankheit geschüttelt und dem Sterben unterworfen, aber wir zusammen in Verbindung, das ist ewiges Leben inmitten einer zerbrechlichen Welt. Und in der Bibel heißt es einmal, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden können von der Liebe Gottes. Das heißt, der Tod kann mir alles nehmen. Das Liebste, was ich habe. Er scheidet uns von den liebsten Menschen. Von allem, was wir besitzen. Nichts können wir festhalten. Das ist nicht leicht. Der Einzige, der nicht getrennt wird von uns, nicht getrennt werden kann, ist der auferstandene Jesus, der mich festhält. Und darauf setze ich. Ich traue mir nicht viel zu, auch nicht im Angesicht von Leiden und Sterben. Ich denke nicht hoch von meiner Fähigkeit durchzuhalten, aber ich denke hoch von seiner Fähigkeit festzuhalten. Auch dann, wenn ich seinen Händedruck nicht mehr erwidern kann. Seine Treue ist groß. Es ist die Siegeskraft der Auferstehung. Ewiges Leben. Und er bringt uns durch. Bis zum Ziel. In seine neue Welt. Da werden wir verwandelt. Dann werden wir Augen haben, die die Wirklichkeit Gottes wahrnehmen können. Dann werden wir Ohren haben, die sein Wort direkt hören. Dann werden wir aus der Vergänglichkeit raus sein. Du sagst, warum erzählst du uns das? Willst du uns aufs Jenseits vergrößern? Jetzt und hier beginnt ein Leben in dieser Hoffnungskraft. Reingesetzt in die Spur der Zukunft. Im Augenblick, wo ein Mensch dem Wort von Jesus Vertrauen schenkt. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Im Augenblick, wo sie auf dieses Wort hören, das Jesus sagt, es steht schwarz und weiß in der Bibel. Sie können es wissen, sie können es kennen. Es ist klar und deutlich. Wer meine Worte hört, der bleibt in mir, sagt er. Und diese Worte werden nicht vergehen. Das ist die Zukunftsspur des Lebens. Und dann fügt er uns ein in die Gemeinschaft all derer, die so Jesus ihr Leben verdanken. Er redet von dem, sagt, ihr seid Teile, Körperteile in dem Leib des Jesus Christus. Die Gemeinschaft der Christen, das ist der Brückenkopf der neuen Welt Gottes, mitten in dieser alten, vergehenden, von Zerreißproben und Ängsten gebeutelten Welt. Aber es ist ein Brückenkopf, eingefügt in die Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören. Die gibt es hier in Leipzig, die gibt es an allen Orten. Wenn sie zu Jesus Verbindung finden, dann werden sie organisch sofort verbunden mit diesem Brückenkopf der neuen Welt Gottes in der Gemeinschaft der Christen. Es ist eine krisenfeste Verbundenheit, zu der ich sie einlade, ganz herzlich einlade. Jesus hat sich eingemischt, wie er sich bei diesen beiden Männern eingemischt hat, mitten unterwegs, in ihren Frust, in ihre Zweifel, er hat sich eingemischt. Ich bitte Sie, geben Sie ihm Antwort. Herr, bleibe bei mir. Herr, bleibe bei mir. Ich möchte Sie einladen jetzt, das auch äußerlich zu zeigen, durch einen äußeren Schritt diesen inneren Schritt deutlich zu machen. Ich lade Sie ein, aufzustehen, wo Sie sitzen und nach vorne zu kommen, hierher. Und ich möchte Sie einladen, dass wir miteinander ein kurzes Gebet sprechen. Ich will Ihnen Satz für Satz vorsagen und bitte Sie, es als Ihr ehrliches und persönliches Gebet laut nachzusprechen. Dank für diese unerhörte Liebe am Kreuz. Und zu sagen, Jesus, ich komme und ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Das ist eine Abkehr von der bisherigen Lebensrichtung. Du sollst der Herr sein. Von jetzt an will ich dir gehören. Vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal gekommen an diesem letzten Abend. Wunderbar. Seit Jahren wartet Gott auf Sie. Und er sehnt sich nach Ihnen. Sie haben sich überhaupt nicht für ihn interessiert. Sie waren glatt der Meinung, es gäbe ihn gar nicht. Aber er hat sich gekümmert. Er ist Ihren Tod am Kreuz gestorben. Er ist Sie nachgelaufen. Sie haben ihn in den Rücken gekehrt. Heute hat er Sie eingeholt. Und bittet Sie, komm. Kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kehr um und glaub dieser Nachricht, die Jesus uns sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Heute Abend sind Menschen unter uns, die waren vielleicht die ganze Woche hier oder mehrere Abende und sie haben überlegt. Ich weiß von einigen, die waren sehr skeptisch und fanden das eine ziemlich komische Sache, was wir hier machen, und sind hergekommen und hängen geblieben und haben dies brennen gespürt und sind jetzt in diesem Prozess. Was ist eigentlich jetzt? Was wird jetzt eigentlich? Wollen Sie Jesus weitergehen lassen? Oder wollen Sie jetzt sagen, Herr, bleibe bei uns? Er zwingt sich nicht auf. Die Liebe kann nicht zwingen, aber sie wirbt. Und sie betet. Und sie lädt sich ein, lädt ein. Es ist uns so wichtig, auch den fremdsprachigen Gästen hier bei uns in Leipzig und überall an den Orten zu sagen, über die Sprachbarrieren, Gott sei Dank gibt es die Übersetzer, über die Sprachbarrieren, die Liebe Jesu gilt dir. Komm, lass dich einladen. Grenzen kennt Jesus nicht. Keine moralischen Grenzen. Keine religiösen Grenzen. Keine nationalen und sprachlichen Grenzen. Ich möchte euch nach Polen dieses Wort sagen. Die Liebe des gekreuzigten Jesus ruft dich. Das gilt euch in Österreich. Und in Südtirol. Und ihr Schweizer. Und ihr Freunde in Luxemburg und in allen Städten und Dörfern unseres Landes hier in Deutschland. Jesus ist dir näher als sein Hemd. Er ist der Auferstandene. Er ist es, der an dein Herz, an dein Gewissen anklopft und dich bittet. Ich bitte euch zu kommen, aufzustehen. Bringt eure Freunde mit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mitkommen. Wir möchten euch nachher ein Gespräch anbieten. Wir werden dann gleich die Versammlung auch hier schließen. Ich bitte euch, hört den Ruf. Der Chor wird auch heute Abend dieses Gebet singen. Ein Gebet, in das wir uns mit hineinnehmen lassen dürfen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Die Versammlungsleiter an den Übertragungsorten, die bitte ich, sag doch jetzt noch eben, wie es bei euch sein soll, dass die Menschen, die Jesus angesprochen hat, jetzt auch Antwort geben können, ganz praktisch. Sagt jetzt, während das Lied beginnt, und hier ihr in Leipzig, kommt. Jesus ruft euch, nicht ich, Jesus ruft euch.